Ja, im Zuge der Nationenbildung im 19. Jahrhundert hat dann der Allgemeine Deutsche Sprachverein als seine Aufgabe verstanden, Neuschöpfungen, deutsche Wörter zu kreieren und dadurch französische Entlehnungen zu ersetzen. Ein Beispiel ist Landstraße, war eine Neuschöpfung vom Deutschen Sprachverein. Vorher hatte man das französische Wort Chaussée verwendet. Ein anderes Beispiel ist Bahnsteig. Vorher hatte man das französische Wort Perron verwendet. Andere Beispiele waren aber nicht so erfolgreich. Zum Beispiel haben die vorgeschlagen, nicht mehr Mikroskop zu verwenden, sondern Nahrohr. Ein Nahrohr. Oder nicht mehr Garage zu sagen, sondern Kraftwagenschuppen.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 4. Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte. Folge 11. Guckst du Duden? Migration und Sprachwandel. Almut Fink im Gespräch mit Ibrahim Zindarak.
Aura, Talahun, Schere, das sind Jugendwörter des Jahres 2024. 2023 waren es Goofy, Side-Eye und NPC. Es sind, das muss man, glaube ich, extra betonen, alles deutsche Wörter. Oder besser gesagt, sie sind Teil eines Jargons, den viele deutsche Jugendliche benutzen. Herr Zindarak, kennen Sie diese Begriffe und könnten Sie die vielleicht mal aus dem einen in das andere Deutsch übersetzen?
Das sind ja Begriffe aus der Jugendsprache. Und da ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste bin, kenne ich die nicht alle.
Welche kennen Sie denn? Talahun?
Ja, Talahun ist so der Ausdruck für einen gewissen Kleidungs- und Haltungsstil.
Schere?
Kenne ich nicht.
Schere ist ein Begriff, glaube ich, aus der Gaming-World. Und das ist so eine Art Schuldeingeständnis. Das heißt, meine Schuld, wenn ich das benutze. Dann, was hatten wir noch, was auch oft benutzt wird? Jalla?
Das ist so die Aufforderung, los geht's.
Und LAN?
LAN kenne ich auch, weil ich habe auch eine Liste mir so erstellt, die ich abfragen wollte, welche Sie davon kennen. Da ist auch LAN dabei. LAN ist aus dem Türkischen Ausdruck für Typ, Mann, Kerl, Alter.
Ja, jetzt fragen Sie mal noch mal Ihre Wörter. Ich habe schon gefragt.
Okay. Es gibt ja aus früheren Zeiten türkische oder arabische Entlehnungen ins Deutsche. Da gibt es ja auch eine Menge, wie Kaffee ist ja aus dem arabischen Türkischen, ist Kahve. Zucker ist von Şeker entlehnt. Joghurt ist türkischen Ursprungs, Joghurt. Kiosk, hätten Sie das gewusst? Ist auch türkische Entlehnung.
Nein, das wusste ich nicht.
Im Türkischen heißt es Köşk. Die Horde heißt auf Türkisch Ordu, das Militär. Dann Tarif ist aus dem Türkischen Tarife. Und Kaviar auch, Aviar. Eine Reihe von türkischen, arabischen Entlehnungen schon in früherer Zeit und in neuerer Zeit. Klar kennen Sie Döner und Hamam. Weiterhin im Duden, habe ich mal nachgeschlagen, ist schon aufgenommen Börek. Kennen Sie?
Ja, Börek ist so eine Art Blätterteiggebäck.
Ayran und Köfte?
Ja, Köfte ist klar. Und ich habe gefunden, jetzt sind wir wieder bei der Jugendsprache, Köftespieß. Ja. Dass das nicht nur den Schaschlikspieß meint, sondern auch etwas im übertragenen Sinne. Wussten Sie das?
Nee, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Köftespieß, angeblich soll das ein Rapper gesagt haben, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Oh, jetzt gönne ich mir erstmal einen Köftespieß. Und seither benutzen das viele Jugendliche, wenn sie ausdrücken wollen, dass sie gerne eine sehr schlichte, aber doch große Freude im Alltag sich gönnen wollen. Dann so, jetzt mal einen Köftespieß.
Okay, ja.
Menschen, die nach Deutschland einwandern, müssen eine gewisse Zeit lang hier leben und dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um als Deutsche zu gelten, um eingebürgert zu werden auch. Wie ist das denn bei Sprache, diese Wörter, die wir jetzt genannt haben? Yalalan, Shish ist auch so etwas, das habe ich gefunden, von Jeez, aus dem Englischen, so ein Ausruf des Erstaunens. Sind das schon deutsche Wörter oder sind das noch fremde Wörter?
Da müssen wir vielleicht trennen zwischen englischen Einflüssen und türkisch-arabischen Einflüssen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das Englische durchgesetzt als die Weltsprache, als die Sprache der Globalisierung und natürlich auch als Jugendsprache. Schon in den 70ern, 80ern hat es angefangen, in der Jugendsprache fest zu etablieren. Und jetzt mit Internet und neuen Kommunikationsmöglichkeiten ist das nochmal viel stärker geworden. Ist das eine. Und das andere sind natürlich die Einflüsse der Migranten Sprachen. Das heißt, Türkisch und Arabisch haben wir hier erst seit den 1960er Jahren, seit der Arbeitsmigration, die Anwerbung der sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen. Da muss man sagen, in den ersten zwei, drei Jahrzehnten bis weit in die 90er blieben diese Sprachen dann weg vom Deutschen. Das heißt, die Sprachen haben die Migranten in der Familie unter sich gesprochen. Und erst in den 90er Jahren, als so die zweite, dritte Generation der MigrantInnen hier aufwuchsen und erwachsen wurden und über die Jugendsprache, haben sie dann auch Zugang ins Deutsche gefunden. Das heißt, erst als die jugendlichen MigrantInnen in ihrer Jugendsprache im Deutschen dann anfingen, einzelne türkische, arabische Ausdrücke ganz selbstverständlich zu verwenden, wurde das dann auch von deutschen Jugendlichen dann aufgenommen. Da gibt es Belege bereits Anfang der 2000er, eine Arbeit von Inci Didim und Peter Auer zum Beispiel. Türkisch sprechen nicht nur die Türken, haben sie in Hamburg untersucht. Eine Reihe von deutschstämmigen Jugendlichen, die sehr viele türkische Wörter im Alltag gebraucht haben.
Und ab wann gilt ein Wort, ein Begriff als deutsch? Ist der Duden sozusagen der Ritterschlag? Also wenn Döner im Duden steht, dann ist es ein deutsches Wort?
Da gibt es keine klaren Linien oder Bestimmungen, wie jetzt bei der Staatsbürgerschaft. Da hat man den Pass. Das gibt es bei der Sprache nicht. Der Duden, klar, ist eine Referenz. Ich würde mal vermuten, dass Sie abwägen, welchen Bekanntheitsgrad ein Ausdruck gewonnen hat. Also zum Beispiel, wenn es noch nur in der Jugendsprache ist, dann eher vorsichtig damit umzugehen, noch nicht in den Duden aufzunehmen. Aber zum Beispiel solche Sachen wie Döner essen nicht nur die Jugendlichen oder Hammam gehen nicht nur ein paar Leute hin. Das sind dann die Wörter, die dann aufgenommen werden von Duden. Und dann gelten die auch als deutsch, wenn man so will.
Sprachwandel durch Migration ist ja kein neues Phänomen. Migration hat die deutsche Sprache schon immer und auch immer wieder verändert. Von französischen Lehnwörtern durch die Hugenotten über Anglizismen bis hin zu jetzt heutigen neuen urbanen Varianten wie das Kiezdeutsch zum Beispiel. Also nicht nur die Menschen, auch die Sprache ist immer in Bewegung. Und darüber, wie Migration Sprache prägt und geprägt hat, wollen wir in der heutigen Historycast-Folge sprechen. Aber zunächst möchte ich meinen Gesprächspartner vorstellen. Ibrahim Zindag ist Soziolinguist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Er forscht zu Themen rund um Mehrsprachigkeit, interkulturelle Kommunikation und die sprachliche Integration von Migranten und Migrantinnen in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Zindag.
Hallo, Frau Fink.
Sprache ist kein starres System, sondern entwickelt sich ständig weiter. Das hat schon 1530 Martin Luther gesagt, nämlich die Sprache will sich ändern, Zitat Luther. Luther war es auch, der die deutsche Sprache überhaupt aufgewertet hat, nicht zuletzt durch seine Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Er hat regelrecht gewettert gegen das Lateinische, in seinen Augen die Sprache der Papisten, der verhassten Katholiken. Und auch bei Hofe war das Deutsche lange Zeit regelrecht verpönt. Man hat vorwiegend Französisch gesprochen. Es gibt einen Aphorismus, der Karl dem V. zugeschrieben wird. Ob er stimmt, wissen wir nicht. Er ist aber sehr schön. Er lautet: Ich rede Spanisch mit dem lieben Gott, Französisch mit Männern, Französisch also die ernsthafte Sprache, Italienisch mit Frauen und Deutsch nur mit meinem Pferd. Ab wann, Herr Zindag, und wodurch wurde denn eigentlich Deutsch dann hoffähig?
Wie Sie schon gesagt haben, das Französische hat lange, lange über mehrere Jahrhunderte sehr, sehr großen Einfluss auf das Deutsche gehabt. Als die Sprache der Höfe, des Adels, Prestigesprache, Bildungssprache und dann auch im 19. Jahrhundert mit der Besatzung unter Napoleon durch die Nachbarschaft zu Frankreich waren die französischen Einflüsse immens. Martin Luther ist natürlich ein wichtiger Schritt zur Standardisierung gewesen. Und in Bezug auf die Aufwertung, Etablierung, muss man sagen, dann im 19. Jahrhundert, so im Zuge der Nationenbildung, als man auch eine deutsche Nation sein wollte, etablieren wollte, hat man sich besonnen, ja, dann muss man auch die deutsche Sprache etwas mehr quasi schützen, bereinigen, zum Beispiel eben von den vielen, vielen französischen Lehnwörtern.
Können Sie auch mal noch ein paar französische Lehnwörter nennen, so aus der frühen Zeit, aus dem 19. Jahrhundert oder sogar 18.?
Wie ich sagte, lange Zeit hatte das Französische einen großen Einfluss auf das Deutsche. Beginnt schon ab dem 12. Jahrhundert in den Höfen. Das heißt, einige Beispiele, was Kultur und das höfische Leben betrifft, wie Manieren, Flöte, Lanze, Turnier.
Flöte?
Genau, Flüte. Flöte, Turnier, Puder, Parfüm, all diese Sachen. Aber auch, was die Architektur betrifft, wie Fassade oder Terrasse, sind reihenweise aus dem Französischen entlehnt worden. Und dann hat sich das dann ab dem 17. Jahrhundert intensiviert. Nach dem 30-jährigen Krieg, 1618 bis 1648, dominierte Frankreich politisch und kulturell in Europa. Da hat man dann auch als Bildungssprache das Französische genutzt. Und was nach dem 30-jährigen Krieg passierte, war, dass Zehntausende Hugenotten, protestantische Hugenotten aus Frankreich geflohen sind, vor allem nach Berlin, aber auch in Hessen, haben sie eine neue Heimat gefunden. Diese Geflüchteten waren zu großen Teilen Kaufleute, Handwerker und Gelehrte, die dann sehr schnell Fuß fassten auf deutschem Gebiet und dann auch in besonderem Maße den Fachwortschatz in Handwerk, Gewerbe und auch das Alltagsvokabular prägten. Aus dieser Zeit stammen Ausdrücke wie Boutique, Bluse, Kostüm, Krawatte, Kneipier, Friseur, Manschette, Pastete, Kotelett, Ragout, Buletten und so weiter. Es gibt da sehr, sehr viele französische Lehnwörter, die aus dieser Zeit stammen.
Das ist Alltagssprache, Handwerk, zum Architektur haben Sie schon genannt. Aber man findet es interessanterweise auch in der Literatur. Wenn man zum Beispiel Goethe-Romane liest oder Fontane, ist mir auch immer aufgefallen. Bei Fontane, die sitzen im Märkischen und unterhalten sich, die alten Männer. Und in jeder dritten Zeile findet sich ein französisches oder auch ein englisches Wort. Das ist wirklich erstaunlich.
Insbesondere die französischen Wörter waren sehr wichtig als Ausdruck der Bildungssprache, die zu der Zeit vorhanden war.
Also auch eine Frage von Hochsprache und Alltagskommunikation.
Genau. Einen krasseren Fall zwischen der Sprache der Oberschicht und der Alltagssprache haben wir zum Beispiel in England gehabt. Als die Normannen im 11. Jahrhundert die britischen Inseln eroberten, waren ja aus Frankreich die Normannen. Danach, knapp 300, 400 Jahre lang, hat die Oberschicht Französisch gesprochen und das Volk in irgendeiner Form von Englisch. Und im Zuge dieser Jahrhunderte hat sich das dann auch immer mehr vermischt. Aber am Anfang war das lange Zeit so, dass die Oberschicht eben eine andere Sprache sprach als das Volk.
Nicht nur bei uns, auch in England.
Auch in England, auch im Osmanischen Reich zum Beispiel. Als das Osmanische Reich im 14. Jahrhundert gegründet wurde, die Türkvölker stammen ja ursprünglich aus der Gegend von der Mongolei, sind dann Richtung Europa gewandert und hatten keine so große Kulturen hervorgebracht, waren eher so Reiter- und Steppenvölker. Und als dann das Osmanische Reich immer größer und größer wurde, hat man viele Entdehnungen aus dem Arabischen und Persischen gerne aufgenommen, weil das eben die Kulturvölker waren. Und am Ende im 19. Jahrhundert war das dann so, dass die osmanischen Eliten nur noch zu einem Drittel Türkisch gesprochen haben. Die zwei anderen Drittel waren Persisch und Arabisch. Das heißt, wenn ein osmanischer Heeresführer mit seinen Leuten reden wollte, dann haben sie sich nicht unbedingt gleich verstanden.
Sie haben im Vorgespräch mir erklärt, dass Kurdisch und Deutsch näher beieinander liegen als Kurdisch und Türkisch. Warum?
Das Deutsche ist ja eine indoeuropäische Sprache, gehört zur indoeuropäischen Sprachfamilie. Die Indoeuropäer stammen ursprünglich aus Südrussland, Ukraine, aus dem Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres und sind dann über verschiedene Wellen nach Europa gewandert. Und im Zuge dessen haben sich dann verschiedene Sprach- und Völkerzweige entwickelt. Also die romanischen Sprachen, germanischen Sprachen und so weiter und so fort. Während ein Teil eben Richtung Europa wanderte von den Indoeuropäern, ist der andere Teil Richtung Osten gewandert, Richtung Iran und Indien. Deswegen indoeuropäisch, das heißt auch Indisch ist eben verwandt mit dem Deutschen. Und Persisch ist mit dem Deutschen darüber verwandt. Und Kurdisch eben auch, weil es auch eine indoeuropäische Sprache ist. Von der Struktur her ist Kurdisch viel enger verwandt mit dem Deutschen als mit dem Türkischen.
Im 19. Jahrhundert, kommen wir dahin mal wieder zurück, gab es auch Gegenbewegungen, vor allem gegen diese französischen Lehnwörter. Es wurde etwa der Allgemeine Deutsche Sprachverein gegründet. Was wollte der?
Ja, im Zuge der Nationenbildung im 19. Jahrhundert, wo man halt der Meinung war, dass zu viele französische Entlehnungen im Deutschen existierten, hat dann der Allgemeine Deutsche Sprachverein als seine Aufgabe verstanden, Neuschöpfungen, deutsche Wörter zu kreieren und dadurch französische Entlehnungen zu ersetzen. Das war so die Aufgabe des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.
Haben Sie da mal ein paar Beispiele?
Ja, die waren sehr fleißig und einige, nicht wenige Fälle waren dann auch erfolgreich. Ein Beispiel ist Landstraße, war eine Neuschöpfung vom Deutschen Sprachverein. Vorher hatte man das französische Wort Chaussee verwendet. Ein anderes Beispiel ist Bahnsteig, haben sie auch neu kreiert. Vorher hatte man das französische Wort Perron verwendet. Andere Beispiele waren aber nicht so erfolgreich. Und das ist dann auch ganz witzig, wenn man mal sich die Liste so anschaut, was der Allgemeine Deutsche Sprachverein damals vorgeschlagen hat und was aber dann doch nicht so verwendet wurde. Zum Beispiel haben die vorgeschlagen, nicht mehr Mikroskop zu verwenden, sondern Nahrohr.
Ein was?
Ein Nahrohr war so der Vorschlag vom Allgemeinen Deutschen Sprachverein für Mikroskop. Oder ein anderes Beispiel ist, nicht mehr Garage zu sagen, das französische Wort, sondern Kraftwagenschuppen. Also das können wir ja noch verstehen. Oder wenn wir das so gehört hätten, hätten wir uns das vorstellen können, dass es eventuell für Garage steht. Aber es gibt auch solche skurrile Beispiele wie Nahrohr für Mikroskop. Was dann die Sprachgemeinschaft doch lieber sich entschieden hat, bei den französischen Entlehnungen zu bleiben und nicht die Neuschöpfung zu verwenden.
Es gibt heute den Verein Deutsche Sprache. Der wurde, habe ich nachgeguckt, 1997 in Dortmund gegründet. Und der richtet sich ähnlich wie im 19. Jahrhundert der Allgemeine Deutsche Sprachverein gegen das Undeutsche, in Anführungsstrichen, in der deutschen Sprache. Heute ist es vor allem der Widerstand gegen Anglizismen. Was macht dieser Verein und was will der vor allem?
Soweit ich weiß, seit Anfang der 2000er mittlerweile bringen die jedes Jahr so einen Anglizismus-Index raus.
Verbotene Wörter sozusagen.
Genau, so ein Index von Anglizismen, wo sie, wie eben im 19. Jahrhundert der Allgemeine Deutsche Sprachverein, Vorschläge machen. Deutsche Wörter vorschlagen, die man statt den englischen Wörtern verwenden sollte.
Hat das Erfolg?
Ich glaube, weniger als früher.
Ist das Ausdruck von Kulturpessimismus oder ist das vielleicht sogar sinnvoll?
Ich denke, in manchen Fällen ist es sinnvoll. Mir geht es zum Beispiel manchmal so, wenn ich Stellenanzeigen anschaue, gerade so in der freien Wirtschaft, wo viele, viele Ausdrücke, Berufsbezeichnungen mittlerweile englische Bezeichnungen sind, wo ich dann nicht auf Anhieb weiß, was es denn jetzt für ein Beruf sein soll. In der Jugendsprache wird man das nicht verhindern können. Die Jugend wird immer so reden, wie sie geredet hat. Das heißt, neue und coolere Sachen aufnehmen.
Wir haben gerade schon über die Anglizismen heute gesprochen und auch viel über die heutige Jugendsprache. In der Nachkriegszeit hat sich das Gastarbeiterdeutsch entwickelt mit den sogenannten Gastarbeitern. Welche typischen Merkmale hat denn das Gastarbeiterdeutsch?
Das Gastarbeiterdeutsche der ersten Generation zeichnete sich durch Merkmale aus wie Auswahl von Artikeln, Auswahl von Präpositionen.
Was wir auch heute aus der Kiezsprache kennen, ich gehe Schule oder ich bin Schule.
Das ist jetzt ein ganz interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Ja, also oberflächlich betrachtet ja. Wobei es da einen sehr, sehr wichtigen Unterschied gibt. Der Unterschied in Kürze ist, im Kiezdeutschen, also im Multiethnolekt von den Jugendlichen, gibt es Variationen. Das heißt, es gibt Fälle, wo Präpositionen und Artikel weggelassen werden. Aber sie verfügen genauso im Repertoire auch über die Möglichkeit, Präpositionen und Artikel zu verwenden. Das heißt, wenn man die Kommunikation von Migranten und Jugendlichen aufnimmt und untersucht, was jetzt gemacht wird seit geraumer Zeit, dann sieht man, dass ca. 10% Präpositionen weggelassen werden, aber in 90% die Präpositionen vorhanden sind. In Bezug auf die Artikel, da ist es, glaube ich, noch geringer. Das ist sehr interessant, weil bei der Gastarbeitergeneration war das eben nicht der Fall. Die GastarbeiterInnen, die haben in der Regel Artikel weggelassen, in der Regel Präpositionen weggelassen.
Vor allem in der ersten Generation oder auch in der zweiten?
Vor allem in der ersten Generation. Die zweite Generation, wozu übrigens auch ich gehöre, ich bin mit 9 Jahren nach Deutschland gekommen, mein Vater und meine Mutter waren GastarbeiterInnen in Deutschland. Die zweite Generation hat ja dann Deutsch als quasi zweite Muttersprache erworben. Das bezieht sich vor allem erst auf die erste Generation, die durch Übergeneralisierung von Infinitiven, keine Flexion, Übergeneralisierung von einigen Verben wie machen und eben, wie gesagt, Ausfall von Präpositionen, Artikeln sich kennzeichnete.
Können Sie erkennen, wenn jemand aus der ersten, zweiten oder dritten Gastarbeitergeneration Deutsch spricht, können Sie sofort sagen, aha, der ist dann und dann gekommen?
Ich kann das erkennen, viele andere können das auch erkennen, da muss man kein Linguist sein. An der Aussprache, an der Lautung erkennt man das sehr häufig. Und natürlich eben auch, wie ich sagte, an der Variation der Phänomene. Das heißt, die jungen Migrantengenerationen verfügen über die Möglichkeit, beides zu sprechen. Kiezdeutsch, wie Heike Wiese, Professorin aus Berlin, Humboldt-Universität, diesen Multiethnolekt nennt, zeichnet sich dadurch aus, dass es vor allem eine In-Group-Kommunikationscode ist. Das heißt, wenn die Jugendlichen untereinander reden, dann ist es der präferierte Sprechstil. Aber sie können daneben dann auch Formen, also viele, die meisten Formen von Standarddeutsch.
Also sie betreiben dieses, ich glaube, der Fachbegriff ist Code-Switching. Die können also hin und her switchen.
Genau, ja.
Nochmal zu dem Gastarbeiterdeutsch. Gibt es denn Strukturen oder auch Wörter, die sich durch die Generationen erhalten haben?
Gastarbeiterdeutsch ist eine Lernersprache. Die Gastarbeiter haben ja, was man vielleicht heutzutage auch nicht mehr so weiß, als sie kamen, keine Deutschkurse bekommen. Die Integrationskurse, die Sprachkurse haben wir erst seit 2005. Aber die ersten Gastarbeiter wurden ja schon in den 60er Jahren angeworben. Das heißt, über 4 Jahrzehnte sind die Menschen hier angeworben worden, kamen nach Deutschland und haben Deutsch ja im Alltag gelernt, bei der Arbeit gelernt, ohne irgendwelche Sprachkurse. Deswegen ist das so eine fossilisierte, auf gewisse Funktionen hin ausgerichtete Lernersprache geblieben, die dann mit der Generation selbst quasi verschwindet und fast keine Einflüsse auf die Sprache der zweiten, dritten Generation hat, die hier aufwächst und Deutsch als zweite Muttersprache quasi erwirbt.
Was ist denn Kanaksprach?
Oh, Kanaksprach.
Oh, ich habe es falsch ausgesprochen, Entschuldigung. Kurzes A, Kanaksprach.
Es gibt kein Falsch. Sie sprechen es so aus, wie Sie denken, dass man es ausspricht. Kanaksprach. Ende der 90er, Anfang der 2000er, als die zweite, dritte Generation sich immer mehr hier bemerkbar machte und man aufmerksam wurde auf deren Sprechstil, hat Feridun Saimoğlu, ein Literat, damals ein Buch herausgegeben mit Interviews, die er stilisiert überarbeitet hat und das Buch dann eben Kanaksprach genannt hat. Und das hat sich dann damals eingebürgert, zum Glück nicht für lange Jahre, aber für die Anfangszeit, dass man die Sprache der jungen Migrantinnen als Kanaksprach bezeichnet hat.
Warum sagen Sie zum Glück?
Kanake ist ja ein rassistischer Begriff. Es gab zwar oder gibt immer noch bei den Jugendlichen, Migrantenjugendlichen, den Versuch, das umzudeuten, das als positive Selbstbezeichnung untereinander zu verwenden. Das bedeutet aber nicht, dass in der Kommunikation mit Mehrheitsangehörigen das Wort seine rassistische Konnotation verloren hätte. Also genauso wie zum Beispiel bei den Schwarzen in den USA. Da ist mittlerweile auch normal, dass die sich untereinander als Nigger ansprechen. Aber das darf natürlich ein Weißer nicht ohne weiteres so tun.
Würden Sie sagen, Kanaksprach ist so zwischen, jetzt chronologisch zwischen Gastarbeiterdeutsch und dem Kiezdeutsch in den Metropolen heute?
Nee. Also mit der sogenannten Kanaksprach hat man genau das in der ersten Zeit benannt, was später eben Heike Wiese als Kiezdeutsch benannt hat. Das ist die gleiche Sprachform, der gleiche Sprechstil, und zwar eben der Sprechstil der zweiten, dritten Generation von Migrantenjugendlichen, die eben in Deutschland kreiert wurde.
Heike Wiese geht ja so weit, dass sie sagt, das ist nicht nur eine Variation, sondern sie sagt, das ist inzwischen ein eigenständiger deutscher Dialekt. Sehen Sie das auch so?
Dialekt würde ich nicht sagen. Dialekt als Begriff, als Konzept in der Linguistik im amerikanischen, angelsächsischen Raum, da ist es gebräuchlich, dass man Dialekt als auch Social Dialekt verwendet. Da ist es kein Problem, aber im kontinentaleuropäischen Raum, Kontext und auch in den Linguistiken hat sich das eher für so areale Varietäten etabliert. Von daher ist das in Deutschland eher irreführend, wenn man zum kiezdeutschen Dialekt sagt. Es ist in vielen, vielen Städten, ich würde sagen in allen Städten mit Migrantenanteilen unter Jugendlichen etabliert und nicht auf gewisse Areale oder Regionen beschränkt. Deswegen ist es eher ein Soziolekt, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Ich würde eher noch von einem Sprechstil sprechen, der noch nicht so ganz sich fest etabliert hat.
Wir haben bisher, Herr Zindak, vor allem über den Sprachwandel durch Migration gesprochen, mit dem Blick aus der Mehrheitsgesellschaft raus? Also wie sprechen die, wie sprechen die anderen? Wie sehen sich Migranten und Migrantinnen selber? Wie beurteilen sie dieses Code-Switching zum Beispiel, das Hin- und Her-Wandern zwischen den Sprachen? Und wie reagieren sie auf die Kritik, die ihnen ja auch immer wieder begegnet, daran, dass sie falsches Deutsch sprechen?
Sie, also die Migrantenjugendlichen, haben ein Wissen darüber, wie das Kiezdeutsche gesehen wird von der deutschen Mehrheitsbevölkerung, bewertet wird, eben negativ. Und deswegen ist das untereinander als In-Group-Sprache total problemlos, wird verwendet. Aber sie wissen schon dann genau, mit wem sie das möglichst nicht tun sollten, also nicht reden sollten. Wenn man das Repertoire der MigrantInnen untersucht, sieht man, die Repertoires sind sehr reichhaltig. Die Herkunftssprachen sind vorhanden in Standardform, in Dialekten. Das Switchen zwischen diesen Dialekten und Standardformen und zwischen verschiedenen Sprachen wie das Deutsche, Türkische, Kurdische wird sehr oft betrieben. Bis hin zum Mixing, das heißt, da gibt es dann auch so kombinierte Strukturen für die Entlehnungen, zum Beispiel aus dem Deutschen. Wenn die dann mal Türkisch reden, dann wimmelt es da auch an deutschen Wörtern, Nomen, Verben, die einfach dann in das Türkische integriert werden. Das sind alles aus der Binnen-Eigenperspektive sehr positive, normale Sprechformen für die MigrantInnen. Aber sie wissen sehr wohl, dass das Kiezdeutsche zum Beispiel aus der deutschen Mehrheitsbevölkerung eher negativ bewertet wird.
Was sagen Sie Menschen, die argumentieren, das ist doch kein Deutsch, das ist falsch, das leitet den Niedergang der deutschen Sprache ein und hoffentlich verschwindet das bald wieder? Wie begegnen Sie dem?
Die Beschwerden über die Jugendsprache ist ja so alt wie die Sprache selbst.
Auch unabhängig von Migration. Ja.
Ich habe irgendwann mal gelesen, dass sogar bei Aristoteles zu finden ist, sich über die Jugendsprache zu beschweren. Und seitdem hat das, denke ich, nicht aufgehört. Dass das immer ein Zeichen für Verfall sei. Wir sehen, bezogen auf das Deutsche und auf die Einflüsse der letzten Jahrhunderte der verschiedenen Sprachen, dass das Deutsche nach wie vor sehr vital ist. Es ist sogar ein Kennzeichen von vitalen, lebendigen Sprachen, Elemente aufzunehmen und für verschiedene Register, situative Sprachverwendungen zum Beispiel zu nutzen. Also das ist eher ein Zeichen für Lebendigkeit einer Sprache als ein Zeichen für Verfall.
Wie sehr spielt denn, darüber haben wir noch gar nicht geredet, wie sehr spielt denn auch Klassismus eine Rolle? Also diese Opposition von einer Hochsprache, die eine Bildungssprache ist, und dann einer niederen Sprache der Ungebildeten, der armen Menschen, der Gossenjargon.
Der Klassismus spielt eine sehr große Rolle. Wenn man auch jetzt im Schulkontext betrachtet, wo häufig in Bezug auf türkische oder andere MigrantInnengruppen gesagt wird, ja, sprechen Sie doch zu Hause auch mit den Kindern Deutsch und nicht die Herkunftssprachen. Auf die Idee würde man bei einer englisch-deutschen Familie nie kommen. Man würde nie einer englisch-deutschen Mix-Familie sagen, sprechen Sie zu Hause kein Englisch, sondern Deutsch. Oder eine Beobachtung von mir war, als meine Tochter noch klein war, hatte sie einen Schulkameraden, der einen US-amerikanischen Hintergrund hatte. Und der hieß natürlich Michael. Also geschrieben wurde er Michael, aber wir wissen alle, dass es Michael ausgesprochen wird. Und der wurde auch Michael genannt. Aber in Bezug auf die türkischen Namen hat man sich diese Mühe nicht immer gegeben. Irgendwann dachte ich, ich höre sowas wie Fatih, also Koseform von Vater. Erst später kam ich darauf, dass das der türkische Name Fatih ist, der damit irgendwie gemeint ist. Was ich damit sagen will, ist, auf jeden Fall spielt Klassismus in Bezug auf die Bewertung, Beurteilung der verschiedenen Sprachen eine sehr große Rolle. Und das sieht man auch in Studien, die zur Beliebtheit der verschiedenen Sprachen durchgeführt werden. Das Türkische und Arabische landen relativ weit unten im Gegensatz zu anderen Sprachen wie Englisch und Französisch.
Was halten Sie denn davon, wenn gefordert wird, dass auf Schulhöfen, auf deutschen, in Anführungsstrichen Schulhöfen, möglichst nur noch Deutsch gesprochen werden soll?
Man kann es verstehen, damit die Lehrer und Lehrerinnen auch alles mitkriegen, was die Schüler untereinander sprechen, ob sie sich beschimpfen und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall aus sprachlicher Perspektive in keinster Weise sinnvoll. Das geht eher in die falsche Richtung. Das geht dann eher in Richtung sowas wie Sprachverbot. Das heißt, die Schulen, Kindergärten sind dafür da. Und wenn der Input auch dann da ist, dann lernen die Kinder dort auch genug Deutsch, ausreichend Deutsch. Und man sollte nicht sie zwingen, untereinander, wenn sie in den Pausen reden, Deutsch zu reden.
Es ist ja auch eine falsche Vorstellung, die dahinter steckt, dass es das Deutsche gibt und man könne das klar trennen vom Türkischen oder vom Arabischen. Sie haben ja mehrfach schon wunderbar jetzt geschildert, wie sehr sich die einzelnen Soziolekte, Dialekte, Sprachen mischen. Und man kann das gar nicht mehr trennen. Also wenn jetzt ein Jugendlicher auf dem Schulhof sagt, komm her, Lan, statt komm her, Alter oder komm her, Kumpel, da ist ja beides enthalten. Was soll man damit machen? Darf er das nicht? Muss er sagen, komm her, Mensch, Junge?
Da haben wir auch eine ganz interessante, witzige Beobachtung mal gemacht, als wir im Unterricht waren. 5. Klasse war das, glaube ich, wo ein Mädchen dann Finger hob und die Lehrerin fragte, kann ich mal Toilette? Und die Lehrerin dann antwortete, wie heißt das nochmal? Und erst dann nach der Aufforderung kam dann die Frage, kann ich bitte auf die Toilette? Mit Präposition und Artikel. Das sind dann Kontexte, wo Kinder darauf aufmerksam gemacht werden können, auch die Standardformen in gewissen Situationen in so einem Schulkontext zu verwenden. Aber wenn die untereinander reden, auf Präpositionen und Artikel zum Beispiel verzichten, weil das ja auch geht. Heike Wiese hat das gezeigt, dass diese Form der Auslassung von Präpositionen und Artikel wunderbar funktioniert und auch im Deutschen als marginale Regel existiert. Sie hat gezeigt, dass zum Beispiel in Bezug auf Haltestellen im gesprochenen Standarddeutschen es ganz normal ist, dass wir zum Beispiel sagen, ich gehe Paradeplatz oder ich steige Marktplatz um und nicht halt am Marktplatz, wenn man Haltestellen meint. Und das tun ganz normale Deutsche, auch Erwachsene, Auslassen von Präpositionen. Was die Kiezdeutschsprecher, die MigrantInnen hier gemacht haben, ist einfach diese marginale Regel zu nehmen und zu generalisieren. Das heißt, auch in anderen Kontexten das dann zu tun. Und inhaltlich, semantisch funktioniert das ja. Das ist ja der Punkt. Wenn Sie sagen, ich gehe Schule, dann verstehen wir ja, was gemeint ist. Das heißt, wenn diese marginale Regel, die es im Deutschen, gesprochenen Deutschen existiert, sie nehmen und generalisieren, ist das eine Entwicklung des Deutschen. Also eine Form, wie man im gesprochenen Deutsch dann sich unterhalten kann. Dass man in manchen Präpositionalphrasen, Präpositionen, Artikel weglassen kann. Michael Klein, einer der größten Soziolinguisten, er war der Erste, der das Gastarbeiterdeutsche 1968 in einem Aufsatz untersucht hat. Und an einer Stelle schreibt er in Bezug auf die Auslassung der Präpositionen, wofür braucht man eigentlich die Präpositionen? Sind die so wichtig?
Herr Zindak, ja. Wir haben vor allem jetzt über die gesprochene Sprache gesprochen. Gibt es denn auch Beobachtungen, wie Sprache sich verändert durch Migration als Schriftsprache?
Ja, sehr, sehr spannend gibt es. Sehr spannend finde ich den Fall der kanaanäischen Wanderarbeiter. Aus dem Gebiet des heutigen Syrien, Libanon, Israel, Palästina stammten die. Und zwar haben die 1500 vor Christus in Ägypten als Wanderarbeiter gearbeitet. Und so eben dann in Kontakt mit den Hieroglyphen gekommen. Die Hieroglyphen zu lesen war sehr schwierig für sie, weil die Hieroglyphen sehr komplex sind und aus bis zu 1000 Bildzeichen, Lautzeichen bestehen. Also kamen diese Migranten auf die geniale Idee, diese Bildinhalte zu ignorieren und die Zeichen dann für einzelne Laute umzudeuten. Also ein Beispiel, das Zeichen der Ägypter für einen Ochsen war so ein stilisierter Kopf mit zwei Hörnern. Das war der Ochse, ein Hieroglyph bei den Ägyptern. Auf Kanaanäisch lautete der Ausdruck für Ochse Alp, also das Wort Alp, beginnend mit dem Anfangslaut A. Also legten die Wanderarbeiter dann fest, dass das Zeichen für einen Ochsen den Lautwert A haben soll. Das heißt, sie haben unser heutiges Alphabet quasi erfunden. Und das waren kanaanäische Wanderarbeiter.
Sehen wir denn heute einen Unterschied in der Schriftsprache zwischen migrantischen Jugendlichen im Kiez und nicht-migrantischen deutschen Jugendlichen? Oder sind diese Unterschiede in der Schriftsprache, sagen wir mal im Schulaufsatz, vollkommen aufgehoben?
Es ist, glaube ich, weniger ein Aspekt, ob jemand Migrant oder nicht-Migrant ist, sondern eher halt, ob jemand mit Bildungssprache in Kontakt kommt oder nicht in Kontakt kommt. Das heißt, als Soziolekt-Sprecher sind es, denke ich, in gewissen Stadtteilen auch Deutschstämmige, die eher bildungsfern sind, die sich schwer tun mit der Schriftsprache.
Ganz herzlichen Dank, Herr Zindak, für das Gespräch heute.
Ja, gerne.
Was war, was wird? Der Historycast des Verbandes der Geschichtslehrerinnen und Lehrer Deutschlands. Staffel 4. Demokratie und Migration. Wege und Stationen in der deutschen Geschichte. Folge 11. Guckst du Duden? Migration und Sprachwandel. Almut Fink im Gespräch mit Ibrahim Zindak. Eine Kooperation mit der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte.